Was mich nicht umbringt, da macht mich stark. Was mich nicht umbringt, da macht mich stark. Und obwohl diese Redewendung ein bisschen brachial formuliert ist, so hat sie eben doch einen tiefen Kern von Wahrheit in sich. Und zwar geht es genau darum, Widerstand hilft uns zu wachsen. Widerstand kann uns stark machen. Und ja, gerade bei Gott, wenn es um geistliche Prinzipien geht, dann ist das ein Prinzip, das wirklich trägt und das wirklich verhebt. Also das Gültigkeit hat. Denn Gott, er lässt Widerstand zu. So viel, wie wir ertragen können und wie es gut und dienstlich oder dienstbar ist für uns. Manchmal organisiert er den Widerstand sogar selber, weil er weiß, wir könnten hier noch wachsen. Aber es ist genau dieses Maß, das wir brauchen, um zu überwinden. Denn das ist das Ziel. Es ist also ganz ähnlich wie mit dieser Raupe, die irgendwann so einen Kokon macht, eine Schale um sich herum produziert und dann in dieser Schale, in diesem Kokon sich zu verpuppen beginnt und dann schließlich mit ihrer ganzen Kraft durch diesen Kokon hindurch drücken muss und sich frei kämpfen muss. Und dann ist sie ein Schmetterling. Es ist ganz ähnlich wie das. Und Gott hat diese Pläne mit uns. Und wie das vonstatten gehen kann, das möchten wir heute in dieser Predigt eben bauen, wie Nehemia trotz Gegenwind anschauen. Und ich lese Bibelstellen aus Nehemia, und zwar die drei wichtigsten Bibelstellen, die mit Widerstand zu tun haben. Und beginnen tue ich mit Nehemia 3, die Verse 33 bis 35. Und wir lesen. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Und die zweite Stelle, Nehemia 4, die Verse 1 bis 3. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil sich die Breschen zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf. Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Hier geht es natürlich noch weiter. Ich möchte noch aus Nehemia 6, die Verse 1 bis 4 lesen, als dritte Stelle. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber, und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass sich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Ich habe erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Soweit die Texte. Erstens, Widerstand aus der Nähe. Jetzt zahlt es sich aus, dass Nehemia in dem Moment, als er nach Jerusalem gekommen ist, eben nicht sofort über seine Vision, die Mauer wieder aufzubauen, gesprochen hat und schon versucht hat, Freunde dafür zu finden und zu motivieren, sondern er hat es für sich behalten. Wir erinnern uns, und auch als er 3 Tage später die Mauer besichtigt hat, hat er nur wenige Leute mitgenommen. Und der Vorteil, der ihm daraus oder der den Juden daraus erwachsen ist, ist das gewesen, dass sie das Überraschungsmoment nutzen konnten. Denn in dem Moment, wo die Feinde von Nehemia erst gehört haben, dass jetzt dort die Mauer gebaut wird, da waren die Mitarbeiter und die Mitstreiter von Nehemia schon fröhlich dabei, die Mauer zu bauen. Und es gab schon ziemlich großen Fortschritt. Man konnte bereits sehen, dass das Werk vorwärts gegangen ist und vorwärts gehen wird. Ja, und jetzt regt sich diesen Widerstand. Und wir haben hier ein paar Namen. Wir hören von Sambalat, wir hören von Tobia, wir hören von Geshem. Wer sind diese Leute? Sambalat, er ist der Hauptakteur in diesem Widerstandsaufmarsch, der da beginnt. Außerbiblische Quellen reden von Sambalat als Statthalter der Provinz, der persischen Provinz Samaria, also die ehemalige Hauptstadt des Nordreiches von Israel, wird jetzt und die ganze Region von Sambalat regiert. Und in seinen Augen, denke ich, schaut er auf Jerusalem und sieht, da wohnen erst seit kurzem wieder ziemlich viele Leute, vorher war es öde und ziemlich leer. Ja, das ist doch auch mein Gebiet, das gehört dazu. Und vielleicht hat es tatsächlich dazu gehört, das wissen wir nicht. Aber er denkt auf jeden Fall so. Und dann gibt es noch einen Punkt bei ihm. Wir lesen hier in Nehemia 3, wie er sagt, wollen die Juden denn wieder Opfer bringen? Es geht auch um religiöse Aspekte. Beim Berg Garazim, also in der Nähe von Samaria, da gab es bereits ein Heiligtum, ein Tempel. Etwas Ähnliches wie in Jerusalem. Die Archäologen haben herausgefunden, dass die Opfer, die dort gebracht worden sind, ganz ähnlich gewesen sind wie die, die man im Tempel in Jerusalem gebracht hat. Es waren nur reine Tiere, also jüdisch gesehen nur reine Tiere. Und dieses Heiligtum, dieser Tempel, der war bereits vor dem Wiederaufbau des Tempels da. Und jetzt geht es auch um einen religiösen Konflikt. Wer hat in dieser Region, welcher Tempel ist jetzt richtig? Wer ist größer? Um das geht es ihm auch. Wir sehen diesen Konflikt noch Jahrhunderte später in Johannes 4, als die Frau am Brunnen, diese Samariterin, zu Jesus sagt, unsere Vorfahren, wir beten hier auf diesem Berg Garazim an und sagen, hier ist der richtige Ort. Und ihr Juden, ihr sagt, in Jerusalem ist der richtige Ort. Sambalat hat also machtpolitische und religiöse Gründe, weshalb er diese Autonomiebestrebungen von Nehemia und den Juden unterbinden und stoppen möchte. Tobia, er ist der Leiter der Ammoniter. Und die Ammoniter, die kennen wir aus der Bibel schon von früher, bereits der Richter, also Richterzeit, mehrere hundert, über 1500 Jahre früher, hat Jephtha auch schon gegen die Ammoniter gekämpft. Die Ammoniter sind immer wieder Feinde von Israel gewesen. Und dann haben wir noch Geshem, der Araber. Und Geshem erleitet wahrscheinlich mehrere Volksstämme hier. Und wir sehen hier, in dieser Karte sehen wir die Bedrohungssituation sehr gut. Hier ist Jerusalem. Ganz wenig Raum, oder? Hier haben wir Samaria, hier haben wir die Ammoniter. Und hier kommen die arabischen Stämme. Und die machen sich jetzt also auf, um gegen Nehemia aufzustehen. Und es gibt diese 3 Schritte, die wir kennen, in diesen 3 Bibelstellen, die ich gelesen habe. Zuerst agieren sie einfach mit Spott. Nur Spott. Und als sie dann merken, dass das Bauvorhaben trotzdem weitergeht und sie sehen, dass es wirklich die Mauern auch die Lücken zu schließen beginnen, da planen sie einen Überraschungsangriff. Und wenn wir diese Karte noch im Bild haben, dann sehen wir schon, dass die Juden, die dann mit Angst reagiert haben, zu Recht irgendwo mit Angst reagiert haben. Die Bedrohungslage, die war sehr akut. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, sowohl Sanballat als auch Tobia, als auch Geshem mit all ihren Leuten sind genauso Untertanen des persischen Königs wie Nehemia mit den Juden auch. Es wäre also ein Innerreichskonflikt. Und der persische König hätte sicher keine Freude, wenn so etwas passieren würde. Und trotzdem, für die Juden war natürlich klar, der persische König, er ist weit weg. Und bis er davon hört und dann vielleicht auch Gerechtigkeit fordern würde, dann wäre es schon passiert. Und Nehemia aber reagiert sofort auf diese Bedrohungssituation, als er sie hört. Er ermutigt die Leute, hey, vertraut auf euren Gott, er ist da, er wird euch zur Seite stehen. Und er stellt Wachen auf und sein Verteidigungskonzept und er bewaffnet die Leute auch. Und ab dem Moment stehen die Leute da und in der einen Hand haben sie das Bauwerkzeug, oder? Und in der anderen Hand haben sie die Waffen. Und sie arbeiten mit der einen Hand oder quasi mit dem Bauwerkzeug und sie sind bewaffnet für den Fall, wenn es einen Angriff gibt, oder? So funktioniert das. Und Nehemia, die Strategie, die er fährt, ist, er möchte die Lücken verteidigen. Also dort in der Mauer, wo es noch Lücken hat, dort würde auch Angriffe am ehesten passieren. Dorthin würden sie kommen und dort würden sie verteidigen. Und er stellt Wachen auf, überall rundherum, wo es nötig ist, bei diesen Lücken. Und über die Nacht schlafen sie in Kleidern und Schuhen und sind bewaffnet und sind bereit aufzustehen. Und selbstverständlich gibt es auch Wachen über die ganze Nacht. Als der Widersacher merkt, dass das Überraschungseffekt weg ist und nicht mehr zieht, lässt er es sein mit dem Angriff. Und dann kommt die nächste Stufe des Widerstands. Und die nächste Stufe ist dann einfach noch Versuchung, Verleumdung und List. Aber auch so gelang es ihnen nicht, Nehemia letztendlich zu täuschen und zu überwältigen. Und die Juden konnten die Mauer fertig bauen. Und wir sehen jetzt, wenn wir das zusammenfassen möchten in diesen drei Stufen, in denen Nehemia hier geantwortet hat, dann hat er dem Spott, hat er eine klare Vision entgegengesetzt. Wir bauen die Mauer. Vielleicht die nächste Folie. Dem Überraschungsangriff hat er die Bewaffnung und die Wachsamkeit entgegengesetzt, Mut gemacht. Und der Verleumdung und der List hat er die Unabkömmlichkeit und die Fokussierung auf das Werk entgegengesetzt. Einfach so zusammengefasst, wie auf diese drei verschiedenen in sich wachsenden Widerstände reagiert worden ist. Zweitens, lerne Spott zu überwinden. Wenn man diese Texte so liest, dann denkt man, ja okay, oder? Zuerst wird einfach gespottet. Was soll's, kein Problem. Hast du schon einmal Spott erlebt? Vielleicht speziell auch wegen deines Glaubens an Jesus Christus. Bist du belächelt worden oder vielleicht auch tatsächlich ausgelacht, verspottet? Und wenn ja, was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit dir gemacht? Vor Jahrzehnten, als ich noch im normalen Arbeitsprozess, sage ich mal so, gewesen bin, habe ich eine Stelle gehabt als Qualitätsverantwortlicher. und in einem Betrieb, wo Plastikdinge hergestellt worden sind. Und ich hatte immer wieder sehr gute Gespräche. Und es ist mir auch sehr gut gelungen und auf eine einfache Art und Weise immer wieder das Gespräch, auch auf eine interessante Art und Weise, auf Jesus zu bringen. Und mit vielen, mit etlichen in der ganzen Belegschaft habe ich immer wieder mal über Jesus gesprochen. Es fiel mir ganz leicht. Und wenn es an diesem Tag nicht sein sollte, dann kam nächsten Morgen noch ein letzter Tag, oder? Dann wäre noch eine weitere Gelegenheit. Und trotzdem habe ich auch, und das habe ich immer in der ganzen Zeit, seit ich mit Jesus lebe, habe ich auch immer wieder mal erlebt, so Situationen, die ich Diskussionsfallen oder Gesprächsfallen nennen möchte. Und eine davon, die ist dann so abgelaufen. Ich war dort in diesem Betrieb und ich habe sehr viel auch solche Qualitätsdiskussionen, für die ich ja dann verantwortlich gewesen bin, habe ich am Kaffeeautomat durchgeführt, weil das war nicht so offiziell und es half, weniger Fronten aufzubauen und es einfacher zu sagen, hey, Geldschaft, schaust du ein bisschen da, da scheint es nicht mehr ganz so gut zu sein und korrigiere die Produktion doch bitte. Und so bin ich sehr oft auch am Kaffeeautomat gestanden und habe mit den Leuten gesprochen. Und an diesem Tag bin ich da wieder vorbei am Kaffeeautomat und dann standen drei Personen bereits dort. Sie haben gesprochen, ich bin dazugekommen, habe einen Kaffee rausgelassen und bin dazugestanden. Und jetzt habe ich gehört, sie sprechen über Sex vor der Ehe. Und ich habe mich gewundert, weshalb sprechen sie darüber und habe ein bisschen zugehört. Und sie haben da alle wohlwollend darüber gesprochen, Sex vor der Ehe, das ist doch super und weiß ich nicht was, oder? Und ich habe dann gedacht, okay, ich halte mich mal zurück, höre zu, bis zu dem Moment, wo jemand sagt, Emil, was meinst du dazu? Und es kam alles so unschuldig daher, so richtig, weißt du, wir möchten dich einbinden ins Gespräch. Und alles in mir sagte, Falle, oder? Weil ich wusste, die waren alle einer Meinung, es wäre eine 3:1 Situation gewesen. Und so habe ich an diesem Tag, habe ich mir erlaubt, einfach mich irgendwie rauszureden. Und natürlich, sie hatten doch gewusst, dass ich das ganz anders sehe als sie, oder? Das war für sie schon klar. Und so habe ich mich hier irgendwo rausgeschlichen. Und ich glaube, das ist erlaubt. Ich glaube auch, manchmal ist es sogar richtig. Denn wenn ich hier Stellung genommen hätte, dann wäre die Möglichkeit vorhanden gewesen, dass ich mich gegenüber allen drei hätte ihnen gesagt, ich sehe das anders, Gott gibt die Sexualität als ein wunderbares Geschenk in den Rahmen der Ehe. Und wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich eben gegenüber drei Personen gestanden. Das wäre ja noch nicht das Problem. Aber ich habe mindestens zwei von ihnen habe ich schon ziemlich intensive Gespräche über Jesus geführt. Und das wollte ich nicht gefährden, dass wir hier weiter aufbauen könnten. Und trotzdem wäre die Gefahr gewesen, dass sie sich gegen mich gestellt hätten in diesem Moment. Mich belächelt hätten vielleicht. Vielleicht sogar eine Basis geboten für Spott. Vielleicht hätten sie das rumerzählt. Und deshalb habe ich mich da rausgeschlichen, weil ich gefunden habe, das muss ich mir nicht antun. Spott schmerzt. Spott tut weh. Und wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du das. Das ist nicht etwas Angenehmes. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist durchaus eine Möglichkeit. Man kann hinstehen und kann das nehmen. Aber man kann eben auch Wege finden, in so einer Diskussion einen Bogen zu machen. Das Gespräch auf etwas anderes zu lenken, ein anderes Thema anzuschneiden. Oder schlicht und einfach zu sagen, dich interessiert meine Meinung. Hey, komm, lass uns später mal darüber sprechen. Würde ich ganz gern, oder? Nur wir zwei, oder? Irgendwie so. Oder man könnte einfach sagen, hey, heute möchte ich dazu eigentlich nichts sagen. Solche Dinge sind natürlich erlaubt. Weil Spott schmerzt. Und wenn es aber passiert, und du bist belächelt worden, vielleicht schon vor Jahren, vielleicht aber auch relativ frisch, du hast Spott erlebt, dann möchte ich dich ermutigen, geh mit Spott um. Und geh mit Spott direkt zu Jesus. Sag es ihm, erzähl ihm, was dich getroffen hat. Und währenddem du das erzählst und Jesus ausbreitest, erinnere dich daran, wenn sie dich verspottet haben wegen Jesus, dann ist der Spott eigentlich, dann warst eigentlich nicht du das Ziel des Spotts, sondern Jesus. Und dann leite die Schmerzen, die Verletzungen weiter zu Jesus. Er hat schon dafür gelitten. Er hat das schon getragen. Es ist nicht nötig, dass du das auch noch trägst. Gib es weiter. Denn das Problem von solchen Erlebnissen ist, dass wir uns dann relativ schnell zurückziehen und nicht mehr von der Liebe Gottes sprechen. Oder weniger. Oder gegenüber diesen drei Personen halt nicht mehr von Jesus sprechen. Und das sollte nicht sein. Das ist einfach nicht ganz richtig, oder? Und ich bin überhaupt der Meinung, wir als Gläubige, wir dürfen unsere Kommunikation, die Art und Weise, wie wir reden, dürfen wir bewusst auch planen und umsetzen. Wir dürfen proaktiv sein. Und das gilt für uns als Einzelpersonen, das gilt aber auch für uns als ganze Gemeinde. Und wir als Gemeinde, wir kommunizieren ganz bewusst. Wir kommunizieren ja nicht nur durch die Predigt, oder? Sondern wir kommunizieren auch, wenn Leute hier reinkommen, dann kommunizieren wir mit unserer Gemeinschaft, mit der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen. Wir kommunizieren aber auch über das Internet, ganz bewusst. Und wir kommunizieren natürlich auch mit unseren Räumlichkeiten. Und das sind wunderbare Möglichkeiten. Das können wir gestalten. Und ich kann euch sagen, wir haben hier schon tolle Dinge erlebt. Zum Beispiel haben wir, es ist jetzt Monate her, da hatten wir eine Sitzung hier, Dialog der Religionen. Und die waren alle hier, Muslims, Reformierte, Katholische, Buddhisten und auch wir. Und wir hatten unglaubliche Möglichkeiten, die waren beeindruckt von den Räumen, oder? Und wir hatten unglaubliche Möglichkeiten, über das Konzept dahinter zu sprechen. Garagekirche. Wir wollen von der Form her offen und modern sein und von der Botschaft sind wir konservativ und bibeltreu. Und das hat unglaublich Eindruck gemacht. Gell, Stefano, erinnerst du dich noch? Es ist einfach Hammer, wie wenig etwas auslösen kann. Gestern habe ich ein Mail bekommen von einer Frau, ich kenne sie nicht. Sie schreibt zwar, wo sie wohnt, aber das sagt mir auch nichts. Und sie schreibt, ein Teil dieses Mails, schreibt sie, euer Name, Garagekirche, ist mir sofort sympathisch gewesen, als ich gegoogelt habe. So ungezwungen, nah an den Menschen, alltagsnah, nicht perfekt, aber echt. So kommt mir der Name rüber und ich wünsche, dass es genauso ein Ort sein darf, wo Leute eine Chille-Familie entdecken, die jeden Neuen liebt, so wie er ist und ihm dadurch einfach macht, Gott ganzheitlich zu erleben. Genauso wünschen wir uns die Kommunikation, oder? Dass es das auslöst. Wir können das steuern und auch im persönlichen Dialog, wir können den Anlauf nehmen, wir können die Situation aussuchen, wir können die Art und Weise bestimmen, wie wir reden. Und es ist freisetzend, wenn wir das so tun, wie wir eben eigentlich auch sind. Oder? Wie wir auch Jesus erleben. Drittens, Widerstand fördert unser Wachstum. Die zweite Art des Widerstands, dieser Überraschungsangriff, ich glaube, damit müssen wir im Moment nicht rechnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir sicher sind in der Schweiz und dass das kein Problem ist im Moment. Trotzdem erleben wir natürlich Angriffe, halt auf der geistlichen Ebene, oder? Dort werden wir immer wieder auch angegriffen. Das ist auch naheliegend. Ich glaube, es ist paradoxerweise sogar ein Zeichen dafür, dass wir am richtigen Ort wirken, oder? Denn der Widersacher würde sich nicht aufmachen und würde nicht Dinge versuchen, kaputt zu machen, zerstören, aufzuhalten oder was auch immer, wenn es nicht eben dienlich wäre für den Bau des Reiches Gottes. Wenn es nicht wirklich diesem Aufbau der Gemeinde dienen würde. So. Das ist klar. Und wir sehen jetzt mit Nehemia, wie er dreifach handelt in dieser Situation beim Überraschungsangriff. Und das können wir für uns übernehmen. Das Erste, was er macht, er stellt Wachen auf. Und er betet sogar. Mit den Leuten betet er. Sie beten, heißt es. Und dann stellt er Wachen auf. Und die Wachen für uns sind nichts anderes als die Betenden. Und wenn wir im Gebet sind, für uns, für einander, für die Leute in der Gemeinde, für die Gemeinde, für die Situationen, dann wird uns auch bewusst, hey, das sind Probleme. Diese Person ist herausgefordert. Wir wissen das. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen mit dir. Oder wir wissen, hier sind Herausforderungen im Aufbau. Wir suchen Mitarbeitende im Kids-Treff als Beispiel. Das sind Lücken. Und da stellen wir Wachen hin und die beten, wir beten und ich möchte euch alle einladen. Bitte bleibt am Gebet dran, betet weiter, denn das Gebet, es bewirkt unglaublich viel. Es bewirkt das Eingreifen Gottes. Und ja, wir kennen ja auch die Angriffspunkte. Der Widersacher greift sehr oft die Leiterschaft an oder die Einheit. Oder den Auftrag. Also er möchte bewirken, dass wir den Auftrag vergessen, links liegen lassen, uns nicht fokussieren. So gemeint. Das sind die Angriffspunkte hauptsächlich. Denn da könnte er am meisten bewirken. Und jetzt ist es hier genauso. Je größer wir die Not empfinden, umso eindringlicher, umso ausdauernder darf unser Gebet sein. Und wir werden überwinden. Und Gott hat es so gesetzt, dass wir überwinden dürfen, sollen. Er möchte, dass wir weiter wachsen. Er möchte, dass wir diesen Widerstand überwinden. So, lasst uns dranbleiben. Das sind die Wachen, die Betenden. Und dann macht Nehemia Mut. Er sagt, kämpft. Gott ist auf unserer Seite und kämpft für eure Frauen, kämpft für eure Kinder, wenn es zum Kampf kommen sollte. Gott ist auf eurer Seite. Und ich glaube, die Herausforderung hier ist die, dass Nehemia hilft, den Menschen den Blick wegzuwenden. Wir haben die Bedrohungssituation hier gesehen. Das macht Angst. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann gibt es genügend Situationen, die uns Angst machen können. Und vielleicht brauchst du nur auf deine Lebensumstände zu schauen und du denkst, nein, oder? Und jetzt den Blick wenden hin auf Jesus. Denn die Umstände, sie fordern unseren Blick. Sie suchen unseren Blick immer wieder zu fesseln. Den Blick wenden hin auf Jesus. Egal in welcher Situation, dass du stehst, Jesus, so sagt es uns das Wort, er ist der Anfänger und auch der Vollender deines Glaubens. Er bringt dich zum Ziel. Jesus, so sagt es das Wort, er ist das Ja und das Amen für jede Verheißung Gottes. Er wird zu seinem Wort stehen und es erfüllen. Jesus ist mit uns. Wenden wir den Blick hin auf ihn, hin zu diesem Kreuz. Und dann schließlich ist das Dritte, die Bewaffnung. Unsere Waffe ist das Wort, oder? Habe ich schon gezeigt. Es ist das Schwert des Geistes. Und es ist gut, wenn wir das Wort mit uns tragen. Es ist noch besser, wenn wir das Wort in uns tragen. Aber es ist auch wichtig, dass wir mit dem Wort umgehen können. Es als dieses Schwert des Geistes einsetzen können. Denn nur dann nützt es uns auch etwas. Das Wort, es ermutigt uns zu leben. Es ermutigt uns zu lieben. Und es ermutigt uns auch zu reden. Und die Botschaft des Evangeliums ist einfach einzigartig. Schlichtweg einzigartig. In Johannes 1, Vers 17 lesen wir: Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit wurde durch Jesus Christus. Das Gesetz, Vorschriften, der Buchstabe. Gnade und Wahrheit. Gnade bedeutet überfließende Liebe. Gnade bedeutet Barmherzigkeit. Gott hilft, er beschenkt. Und diese Gnade kommt in Jesus Christus zusammen mit Wahrheit. Und das ist so einzigartig. Keine einzige Ideologie kann Liebe mit ihrer Überzeugung von Wahrheit zusammenbringen. Das geht nicht. Das passiert nur im Sohn Gottes. Dort kommt Wahrheit, ewige Wahrheit, mit der Liebe zusammen. Und das ist ganz einzigartig. Und hier können wir argumentieren. Hier können wir unseren Glauben auch verteidigen. Wir können sogar progressiv sein und kommunizieren, vorwärts gehen. Weil er ist einzigartig und das Beste natürlich. Das Evangelium, es rettet. Es versöhnt den Menschen mit Gott. Das gibt es sonst nicht. Auf keine andere Art und Weise. Es ist einzigartig. Wir dürfen darüber reden und es proaktiv verbreiten. Es wird uns stärker machen. Wir werden wachsen. Und dann gibt es noch diese letzte Art von Angriff. Und aus meiner Sicht ist das die schwierigste. List. Versuchung. List und Versuchung. Denn das ist einfach nicht so einfach zu erkennen. Und oftmals kommt List eben in einem wunderbaren, mitfühlenden, wohlwollenden Kleid daher. So wie bei Nehemia. Als sie gemerkt haben, dass sie nichts mehr erreichen können, haben sie auf Dialog gesetzt, hatten aber eigentlich böse Gedanken. Nehemia hat das dann gemerkt, oder? Aber sie haben Boten geschickt und haben gesagt, hey Nehemia, uns ist zu Ohren gekommen, dass am Königshof dort weit weg, dort heißt es, dort wird über dich geredet und es heißt, dass du einen Aufstand planst. Ich glaube das doch nicht. Ich kenne dich ja in der Zwischenzeit. Aber komm, lass uns reden. Wir müssen überlegen, was wir tun. Denn das kann nicht so sein. Oder? Ich habe das jetzt ein bisschen ausgeschmückt. Aber so könnte das Ding dahergekommen sein. Und es kommt wieder und wieder und wieder. Und wieder, viermal heißt es, haben sie auf die gleiche Art und Weise versucht, Nehemia runterzuholen zu einem Treffpunkt, um ihn dort vielleicht umzubringen oder was auch immer. Und er hat immer gleich geantwortet. Er hat immer gesagt, tut mir leid, ich habe gerade zu tun, habe keine Zeit. Oder? Ich habe diesen Auftrag. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen können, um am ehesten solche Listen zu durchschauen. Was bedeutet das für den Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Hält es mich auf? Lenkt es mich ab? Fehle ich dort? Auch für die Gemeinde. Hält es uns auf? Lenkt es uns ab? Fehlen wir? Und wenn die Antwort ist, ja ist, dann können wir ähnlich wie Nehemia antworten und sagen, hey, auch wenn das nur Gedanken sind, manchmal ist es gut, auch den eigenen Gedanken oder diesen vielleicht auch fremden Gedanken zu antworten und zu sagen, ich habe im Moment keine Zeit, ich bin gerade dabei, ein großes Werk zu tun. Und so das Ganze zu entlarven und auch zu überwinden. Gott gibt uns Widerstand, damit wir daran wachsen können. Ob es Spott ist, ob es Überraschungsangriffe sind oder ob es Listen sind. Er hat uns gesetzt und er hat den Widerstand so temperiert und angepasst, dass wir in der Lage sind zu überwinden. Und das wollen wir auch tun. Und genau für das möchte ich jetzt auch beten. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade jetzt im Moment stehst, aber dafür möchte ich beten. Und Vater, ich will dir Danke sagen dafür, dass du weißt, was gerade im Moment die Situation ist von jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir drinstehen, du weißt, wo die Herausforderungen sind, du weißt, wo vielleicht der Widerstand ist, wo wir vielleicht sehr deutlich spüren sogar, oder wo uns vielleicht sogar fast wie die Luft abschnürt. Und Vater, so wie ich dein Wort verstehe, hast du uns nicht an einer Versuchung ausgesetzt, 1. Korinther 10, Vers 13, wo es schwer oder zu schwierig wäre, sondern wo wir einen Ausgang finden und wo wir daraus wachsen und zunehmen. Und Herr, so würde ich dich jetzt bitten, dass du reinkommst in die Situationen, wo wir drinstehen und dass du uns den Weg zeigst, uns helfst, am richtigen Ort vielleicht Kraft zu investieren, am richtigen Ort das Richtige zu sagen. Dass du uns helfst, durch den Widerstand durchzuschiffen, durchzubrechen, Durchbrüche zu erleben. Und so, Jesus, unser Leben auch zu Ehre von dir können, ja, irgendwo zu einem Sieg über den Widersacher zu bringen. Wir beten dir ja dafür, weil wir wissen, in deinem Wort steht, dass du möchtest, dass wir Überwinder sind. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Du willst jeden Einzelnen von uns zu Überwinder machen und du machst uns zu Überwinder. Weil du, Jesus Christus, bist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Wir danken dir dafür und wir beten dir an. Amen.